Sehr gut. Herzlich willkommen zum Seelenforscher-Podcast. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und euch das Thema interessiert. Heute geht es um Autismus und ich habe dazu Andrea Wollbracht eingeladen aus Telgte. Wir hatten schon mal ein Interview, liebe Andrea. Wir sind ja Innerwise-Kollegen. Du bist Innerwise-Coach wie ich und du bist sogar der Guide. Und ja, du hast mir das vorgeschlagen, das Thema Autismus, oder du hast davon gesprochen. Und mich hat es interessiert insofern, dass ich habe es immer mal wieder gehört und ich habe auch ja immer mal wieder Berichte gesehen von Eltern oder von Menschen, die autistisch sind, also von Eltern, die autistische Kinder haben. Und ich dachte mir so, diese Menschen, die als Autisten dann bezeichnet werden, das sind besondere Menschen. Das habe ich sofort so als Gefühl und als ja, Erkenntnis gehabt. Und ich freue mich jetzt ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Und ich freue mich auch, wenn wir Inspirationen geben können. Vielleicht hat die Zuschauerin oder der Zuschauer von diesem Video auch einen Bekannten oder eine Bekannte oder jemanden in der Familie, wo man einfach darüber sprechen kann. Und vielleicht wirst du, Andrea, uns jetzt neue Blickwinkel aufzeigen. Was ich halt immer sehr toll finde, einfach mal die Sicht der Dinge, ja, von anderen Blickwinkel so bereichert zu bekommen.
Dank dir, dass das möglich ist. Genau, vielen Dank. Und das letzte Mal hat so einen Spaß gemacht, dass ich heute auch richtig Lust darauf habe. Ja, also ich durfte auf meinem Arbeitsweg und Lebensweg Autisten begleiten, auch über lange Zeit. Und ich arbeite ja auch mit diesem Inner-Wise-System und was von Uwe Albrecht entwickelt worden ist. Und Uwe hat in der Weiterentwicklung von DARE, das ist ja ein Teil, also DARE, für die, die es nicht kennen, das DARE-Spiel war der erste Beginn. Und in dieser Entwicklung hat es etwas gegeben, die Uwe dazu geführt hat, diese Entwicklung, dass der erste Autist, so sage ich mal, in den Genuss einer Behandlung gekommen ist. Es war ein eher Ausprobieren und als Folge dessen, da verrate ich nichts, das Ergebnis war, sage ich mal, bahnbrechend, aber auch nicht so ein Kracher. Also danach ging es dem Klienten eher schlechter. Und ja, wir durften alle, die damit zu tun hatten, im Laufe der Zeit unheimlich lernen. Das vielleicht so vorweg, weswegen ich da so reingerutscht bin. Das Zweite ist, wenn du sagst Autisten, bei manchen erkennt man es sehr deutlich. Das sind meistens die frühkindlichen Autisten, die auch so in ihrem Gegenüber, also dass man merkt, wenn man mit ihnen spricht, da sind einige, die auch eine zusätzliche Behinderung haben, eine Einschränkung, ein Handicap. Und ich habe eben überwiegend mit Asperger-Autisten zu tun. In beiden Fällen geht man davon aus, in der Schulmedizin, dass es eine Lebensdiagnose ist. Und ich würde aus meiner Erfahrung jetzt davon sprechen, dass das aufgebrochen werden kann.
Was sagt die Schulmedizin? Also ich habe mich informiert und da geht es darum, da gibt es die Bezeichnung eine Verhaltensstörung. Also Autisten haben Schwierigkeiten, soziale Beziehungen zu führen oder sie haben auch Schwierigkeiten, Informationen zu verarbeiten. Gibt es noch etwas, was so geläufig ist? Also was sagt da die Schulmedizin so als dir, wie untermauert sie das, wie begründet sie das? Ist dir
Ich
noch was in
hatte, ja, ich
Erinnerung?
hatte Kontakt mit dem Autistenpapst, einem Professor, der das lehrt, Professor Röttgers in Münster. Der hat viel mit Asperger-Autisten zu tun, so das weiß ich. Da sind alle ganz unterschiedlich. Und letztendlich ist es aus meiner Sicht und aus meinem Wissen, gibt es keine wirklich Erklärung dafür. Ja, also es gibt da ist keine Schraube locker oder da fehlt nicht irgendwas im Gehirn. Das ist nicht erklärbar. Und die haben auch alle unterschiedliche Handicaps. Der eine hat eine ganz starke Essstörung, ganz viele, also in allen, also die meisten Asperger-Autisten, die ich kenne, haben also einmal von kleiner Essstörung bis großer Essstörung, also von, ich bin nur ein bisschen auswählerischer und bis nur zwei, drei Lebensmittel das ganze Leben essen können. Diese soziale Geschichte ist aus meinem Erleben, was ich so mitbekommen habe, Ganz unterschiedlich. Also Menschen, die in Partnerschaft leben. Es gibt ja auch schon Asperger-Autisten, die viele Jahre, bei denen man das erst spät feststellt. Ganz unterschiedlich. Also es gibt Menschen, die einen riesen Freundeskreis haben, aber auch manche, die total zurückgezogen leben.
Es gibt Schwierigkeiten, Emotionen zu verarbeiten, oder manche können Emotionen der anderen Menschen, also ihrer Mitmenschen, nicht deuten. Also ich habe zum Beispiel in einem Bericht mal gesehen, die können nicht unterscheiden, ja, was sagt das Gesicht jetzt? Ja, da scheint also im Seelenorganismus irgendwie etwas zu sein, was eben Schwierigkeiten bereitet, dann genau einzuteilen, was wir ja können, so, ah, dieser Mensch ist ärgerlich und der ist jetzt gerade vergnügt. Also gut, lächeln, das kann man ja erkennen, aber es gibt so viele Nuancen, die dann autistisch Menschen nicht irgendwie unterscheiden können. Ne? Aber da gibt es bestimmt noch einiges, was ich gehört habe. Du kannst mich dann korrigieren, dass Autisten nehmen sehr viele Sachen wahr, die ja Menschen wie wir nicht wahrnehmen. Also es geht schon in die Richtung Hochsensitivität. Also viele sind hochsensibel und sind schnell überfordert, wenn zu viele Geräusche, zu viele Eindrücke auf einmal auf sie einprasseln, und die brauchen dann Rückzug, so wie du gerade erwähnt hast. Also so viele konnte ich auch erfahren.
Uwe hat in diesen neueren Erkenntnissen von der, gibt es so eine Vorstellung davon, dass die Seele hier auf die Erde kommt und hier in dieses duale System, also ins Fleisch sozusagen, und oder zum Menschen wird. Bei diesem Gang hierhin sozusagen werden uns gewisse Dimensionen als Nährung, so nennt es Uwe, und finde ich ganz eine gute Erklärung, zur Verfügung gestellt. Und dem Autisten, also bei dem Asperger-Autisten zum Beispiel, werden in einigen Bereichen quasi wie zu viel oder es prägt sich zu sehr aus. Die meisten sind hochbegabt. Ja, also die meisten Asperger-Autisten haben eine Art von Hochbegabung. Und diese Dimensionen zum Beispiel heißen Ich und Alles. Also wie nehme ich mich in Verbindung mit anderen wahr? Veränderung ist zum Beispiel eine Dimension als Nährung. Das ist bei Autisten ganz schlimm. Also das sind auch oft so Familien, die wirklich immer an die gleiche Stelle im Urlaub fahren, immer die gleiche Art und Weise. Das sind Menschen, die zum Beispiel, wenn sie essen, immer so am Ruckeln sind. So, oder also auch durch eine gewisse Art von Bewegung sich eine Art, also aus unserer Sicht, von Ruhe, von Stabilität schaffen, weil sie haben diese Stabilität nicht von Natur aus. Mhm. So. Und da ist der Knackpunkt.
Du erwähntest ja auch das Stichwort Veränderung. Also ich habe mitbekommen, dass die brauchen strukturierte Abläufe. Also so wie du sagtest, nicht nur im Urlaub, sondern ja, das Pausenbrot oder das Brot muss irgendwie immer gleich sein oder gleich beschaffen sein, oder die Gabel darf ja nicht 2 Zentimeter nach oben verrückt sein. Und das äußert sich dann auch darin, dass die autistischen Menschen sich immer irgendwie das so zurechtrücken, dass sie dann das anschauen können, was da sozusagen vor ihnen ist. Also darüber sollte man sich dann nicht wundern. Ich hatte mal eine Doku gesehen, wo es um einen Jungen ging, der davon erzählt hat, wie sehr ihn das unter Stress setzt, wenn etwas nicht so an seinem Platz ist, wie es gewöhnt ist. Also die brauchen wirklich im Außen diese Struktur, kann ich mir denken, weil, wie du sagtest, sie im Inneren diese Ordnung anscheinend nicht haben. Und darum ist auch der Raum oder diese Dimension Veränderung eben dann gestresst oder irgendwie nicht in Balance. Ne? Was gibt es noch für Dimensionen, die da irgendwie
Liebe
nicht im Lot sind?
Liebe, also richtige Liebe, so wie wir sie empfinden, ist aus meiner Sicht, da mögen mir jetzt andere widersprechen, aber ich sage jetzt, ich rede mal nur aus meiner Erfahrung, oder kann wachsen oder sich verändern und ist verändert, wenn man energetisch arbeitet und über diesen Punkt, sage ich mal, hinweggeht. Genau. Was gibt es noch für Dimensionen, die dann Auswirkungen haben? Also dieser Bereich Veränderung, ja, Verstand, ja, eine Art von Selbstständigkeit. Also es fällt ja vielen schwer, dann in ein eigenes Leben zu gehen, in eine Art von Autonomie. Also sage ich mal, für Eltern, die jetzt Kinder haben, die dann erwachsen werden, das ist einfach total schwer. Genau. Das ist aber ein weiterer Knackpunkt, wo wir gleich nochmal drüber sprechen vielleicht. Ich überlege gerade, was es noch ist.
Im Vorgespräch hast du mir diese Grafik gezeigt von dem Innerweis-Entwickler Uwe Albrecht. Magst du es mal ganz kurz in die Kamera halten. Ja, ich überlege,
die ist noch ein bisschen besser. Also es gibt einmal so ein Arbeitsblatt dazu, wo man bei Innerweis mitarbeiten kann. Aber hier ist das zum Beispiel auch so schön dargestellt. Zum Beispiel ist da der Bereich Präsenz. Das ist zum Beispiel auch eins. Also die sind nicht präsent richtig. Mhm. Ne? Die sind nicht hier richtig. Und wenn man kleinere Kinder erlebt, dann ist das so, dann hat man fast das Gefühl, oder bei Autisten, bei frühkindlichen Autisten, dass die gar nicht hier sind. Mhm. Also die sind nicht im Hier und Jetzt.
Die sind in ihrer Welt. Die sind in ihrer Welt, kann man das sagen, ne?
Ja, genau.
Oder manchmal flüchten sie auch aus dem Alltag in ihre Fantasiewelt oder in ihre Welt, wo sie dann sich mit dem beschäftigen, was ihnen dann sozusagen Sicherheit oder ein bisschen das Gefühl von Stabilität oder Ruhe gibt, ne?
Ja, also ich bin ja selber kein Autist, aber im Erleben und in dem, wenn ich mich da reinfühle, dann ist das so, dass sie keine Sicherheit, keinen Sicherheitsanker haben. Also das, ne? Und wenn ich dann eben den Teller habe und wenn ich das zu Hause habe und es sind Mutter und Vater oder Mutter, Vater, also jedenfalls Bezugspersonen so feste da, ja, und immer wieder gleich, dann ist es gut. Dann kann ich mich ein Stückchen vertrauensvoll auf diesen Alltag einlassen. So.
Das kann aber auch eine Herausforderung werden für die Eltern von zum Beispiel einem autistischen Mädchen oder einem autistischen Jungen, weil sie ja viel umfangreicher da sein müssen für ihre Kinder und darauf achten müssen, dass eben der Alltag so funktionieren kann, ne?
Ja, man geht dann in diese Leben mit rein. Man lebt das Leben dieser Autisten und das berichten mir eben alle auch, dass es da sind eben vorgeprägt, dass da familiäre Spannungen sind für Geschwister, für das Paar selber, die Eltern. Also nicht von ungefähr sind da auch viele Paare getrennt. Dann auf der anderen Seite, wenn die Kinder das Haus verlassen, auch neue Partner, also als Autisten Partner zu finden. Die Partner leben immer in einer Art von Koexistenz und es ist keine Form von, also dieser Autistenpapst hat mir das mal so schön gesagt, man denkt dann oft, es sind Zwänge. Es ist aber kein wirklicher Zwang, also nicht ein Zwang vergleichbar mit einem Waschzwang oder irgendwas besonders tun zu müssen. Es ist einfach immer wieder eine Stabilisierung sozusagen.
Also es gibt
immer wieder bei Neuem an.
Mhm. Also neben den Zwängen, davon habe ich eben auch in der Dokumentation gehört, gibt es den Waschzwang, gibt es noch irgendwas, was deine Klienten berichten? Also kannst du mal ein Beispiel nennen, welche Zwänge es noch gibt?
Ja, Herr Robert, also diese Zwänge, das sind keine wirklichen Zwänge, also nicht wie man sagen würde, da ist ein Waschzwang und es hat einen Grund. Also wenn ein Autist sich viel wäscht, dann hat es einen Grund. Mhm. Dann ist es, weil eine Situation da ist. Das ist ein Unterschied zu einem Zwang, den jemand anwenden muss und es gibt keinen wirklichen Grund dafür, verstehst du? Also aus unserer energetischen Sicht gibt es immer einen Grund, weswegen etwas passiert. Aber aus schulmedizinischer Sicht ist das schon ein Unterschied. Und ich glaube, dass das eben vielleicht auch, dass man sich dann vorstellen kann, wenn es immer wieder nur zu einer Stabilisierung führen soll, diese Rituale und all diese Dinge, und man löst es ab, also oder verändert etwas und arbeitet energetisch, dann ist es möglich, auch ein normales Leben zu führen. Und ich weiß, wenn das jetzt Menschen hören, die mit Asperger-Autisten zu tun haben, frühkindlichen ist es, habe ich keine Erfahrung in der längeren Begleitung, aber bei Asperger-Autisten, das kann ich so sagen, möglich ist es. Was es ist, ist unsere Grenze. Unsere Grenze als Menschen, die Vorstellungskraft, das ist die Grenze. Aber der Mensch selber grundsätzlich, da ist es möglich.
Ich habe in einem Film mal gesehen, dass eine Mutter gesagt hat, ich war erleichtert, als ich die Diagnose bekam und wusste, aha, mein Kind ist ein Autist. Und sie sagte, es war für sie eine Erleichterung, weil so konnte sie dann da genauer forschen. Wir als energetische Coaches, wir haben ja eine andere Sicht der Dinge. Also was sagst du dazu, wenn ein Arzt, ne, man geht ja erst immer mal zu Experten aus der Schulmedizin, was ja auch okay ist und gut ist. Aber was macht eine Diagnose? Kannst du das mal ganz kurz beschreiben? Egal, ob es jetzt autistisch ist, eine Diagnose, die ein Arzt sozusagen dir gibt als Patient. Was ist da die schwierig also, an.
Ja, grundsätzlich ist es, kann ich nachvollziehen, eine Erleichterung, weil es eine Hilfe im Alltag gibt und gerade Asperger-Autisten zum Beispiel, du siehst es ihnen nicht an. Ja, also ich habe mal den Ausspruch gehört in einer Situation, in einem Fall bei einem Klienten, du siehst gar nicht so behindert aus, wie du bist.
Oh, okay.
Also das war ein nicht so netter Ausspruch, aber auf einer Seite steckt da viel hinter. Man sieht es diesen Asperger-Autisten nicht an. Du guckst ihnen ins Gesicht, du redest mit ihnen und du weißt nicht, in was für einer Not sie sind und unter welchen Handicaps sie leiden und vielleicht die Familie auch. Aber es ist wie ein Damoklesschwert über dem Kopf. Also es erleichtert in der Schule, es erleichtert das Verständnis für viele, aber für die meisten ist es eine Lebensdiagnose. Und das ist auch meine Erfahrung bei der Begleitung von Asperger-Autisten. Und das ist die große Schwierigkeit auch für die Eltern, für die Familien drumherum, wenn der Asperger-Autist sich weiterentwickelt. Und ich stelle es jetzt mal hypothetisch in den Raum. Es wäre wirklich möglich, dass diese, und das habe ich erlebt mehrfach, dass diese Diagnose gehen darf. Da müssen alle anderen drumherum die auch gehen lassen.
Das ist sehr interessant, weil ich habe ähnlichen Gedanken, dass eine Diagnose tackert ja irgendwas fest. Also sie ist eigentlich so wie ein Gefängnis. Und wenn ich nicht bereit bin zu sagen, ich verlasse dieses Gefängnis, also eine Diagnose ist es ja auch eine Meinung des Arztes von außen, die ich mir sozusagen einverleibe. Und manche Menschen kommen nie raus, auch das zu hinterfragen. Also das machen wir als Menschen, die energetisch arbeiten, wir hinterfragen und wir gucken auch, gibt es da vielleicht etwas, was sich in die mentale Ebene gefressen hat, ja, dass man ja so eine Diagnose vielleicht gehen lassen muss, damit überhaupt erst Veränderungen stattfinden kann. Und ich habe schon öfter mitbekommen von Menschen, die ich behandelt habe in anderen Bereichen, dass die Diagnose sie oft sehr irritiert hat. Also die war nicht nur erleichternd oder Hilfestellung, sondern sie hat etwas irritiert. Die Leute haben die Diagnose sozusagen als Wahrheit für sich angenommen, aber das gilt es zu verabschieden, damit die Heilung stattfinden kann. Oder ja, also es kommt auf die Krankheit an oder auf die Beschwerde und so weiter. Also manche bezeichnen ja Autismus als Behinderung oder als Krankheit. Ja, welchen Begriff würdest du wählen?
Also es ist nicht alle Möglichkeiten in diesem Leben zur Verfügung gestellt zu bekommen, aber dieser quasi Akt lässt sich nachholen. So kann man zusammenfassen, ja.
Und dabei unterstützt du?
Ja, also Menschen, wir gehen ja jetzt gerade erst so ein bisschen damit nach außen. Ne? Und wir sind demnächst ein Team, das baut sich gerade auf. Im Augenblick mache ich das so oder bin die Erste, die damit nach draußen geht. Uwe ist da natürlich auch mit dran und wir bauen da etwas auf und es geht verschiedene Wege. Also einmal die Einzelbetreuung. Was ich aber ganz schön finde, ist wir haben ja das Dare-Spiel, dieses Dare to be Rich bei Innerweis. Da arbeiten Menschen selber auf einem Blatt Papier oder an einem Spielfeld. Und dieses Spielfeld oder das Blatt Papier ist quasi der Klient, den ich selber bearbeite. Ich bearbeite ein Blatt und der Klient liegt vor mir. Das bin dann aber auch ich sozusagen. Und dadurch gehe ich in eine Art von Unbetroffenheit. Zum Beispiel, wir fangen an mit ersten Dare-Tagen, die nur speziell für Autisten mit Angehörigen ist. Mhm. Also das ist die absolute Bedingung und ganz wichtig, dass die Eltern oder Partner mitgehen diesen Weg. Mhm. Sonst geht es nicht.
Mhm. Ich erkläre noch mal kurz für die Dare nicht kennen. Also das ist ein Spiel, was dir hilft, das bewusst zu machen, was vielleicht an Blockaden oder Irritation in deinem System existiert und du schaffst sozusagen durch dieses Spielen mit diesen jeweiligen Bereichen Bewusstsein und kannst sozusagen dann Menschen helfen, Dinge zu erkennen, in die Heilung zu gehen und so weiter. Habe ich das so richtig beschrieben?
Ja, und das Besondere ist, dass sie es eben selber tun. Also an diesen Dare Days, wie so entwickelt worden sind von Uwe und der hat diese Dare Guides eben ausgebildet, arbeitet der Asperger-Autist und auch der Angehörige dann selber an sich, geht diese Schritte nach vorne und diesen Schritt von, Asperger-Autismus und dann vielleicht ein normales Leben, ja, das sind keine 5 Minuten. Mhm. Das ist eben auch im Zweifel vielleicht jahrelanges Arbeiten miteinander. Und deswegen ist das keine Geschichte, die man eben, ach, ich gehe jetzt mal zu einem Coach, zu der Andrea, und die macht das mal eben so. Nein, also das ist eine Vor- und Nachbetreuung. Das ist ein Arbeiten und Sprechen miteinander. Das ist ein auch, ja, für mich ist das eine Lebensaufgabe. So, also das ist schon was, eine Herzensangelegenheit.
Somit stelle ich mir vor, du bist dann eine Begleiterin für einen bestimmten Zeitraum. Du hattest vorhin erwähnt, im Hier und Jetzt, also ich weiß, dass bei dem Der-Spiel, da gibt es diesen Bereich, man checkt, ist jemand überhaupt im Hier und im Jetzt? Und ich denke, das haben nicht nur autistische Menschen, sondern viele Menschen das Problem, dass sie erstmal erkennen dürfen, dass sie gar nicht im Hier und im Jetzt sind, weil sie zum Beispiel gewisse Konflikte sozusagen nicht verarbeitet haben und dauernd in der Vergangenheit hängen oder vielleicht aus Existenzsorgen, die aufgrund von negativen Glaubenssätzen resultieren, dann oft in der Zukunft hängen und sich Sorgen um die Zukunft machen. Also ja, vielleicht magst du noch ein Beispiel geben, was du noch checken würdest, wenn jetzt jemand, ja, vielleicht so eine autistische Tendenz hat, also dieses im Hier und Jetzt. Gibt es noch etwas, was du als Beispiel den Zuschauern mal kurz erklären kannst?
Also grundsätzlich ist es ein Mensch steht hier und geht einen Schritt nach vorne. Das kann er mit dem Der-Spiel tun, das kann er mit deinem Kartenset tun, was du entwickelt hast, das kann er mit der kleinen oder großen Heilapotheke. Es gibt aber so 2, 3 diffizile Dinge, die ich jetzt gar nicht so hier so offenlegen kann und möchte, sozusagen, wo man nochmal besonders drauf achten muss. Dazu gehört einfach auch eine Ausbildung. Also da, wir haben uns dazu entschieden, dass eben an Menschen auch weiter zu vermitteln. Wir werden das ausbilden demnächst auch, weil das doch diffizil ist. Das ist, also ich habe es bei einem Klienten erlebt, dem es danach viele Jahre sehr schlecht ging. Und da war das nicht lebbar. Der Punkt ist, dass das, was man erarbeitet, ja, das haben wir ja immer, Robert, du arbeitest ja auch als Coach. Das, was wir tun, ist nach Bedarf und Notwendigkeit zum allerhöchsten Wohl. Nicht das, was du willst, nicht was der Klient will, sondern was dran ist. Und beim Autismus ist es nochmal die Schwierigkeit, es muss auch, das ist bei mir eben anderen auch, aber da besonders wichtig, lebbar sein und auch lebbar in der Familie. Mhm. Und da muss man sehr diffizil vorgehen. Da gibt es noch so 2, 3 Dinge, die wir dann tun, die jetzt zu weit führen würden.
Mhm. Im Grunde ist es eine Spezialisierung. Also genau. Menschen, die sich für dieses Thema interessieren, Therapeuten oder Berater oder Coaches, vielleicht auch Heilpraktiker und so weiter, die können dann in dieser geplanten Ausbildung mehr darüber lernen und die erfahren dann, okay, worauf ich zu achten habe. Ne? Mhm, genau. Was ich jetzt dich auch fragen möchte, weil das Thema interessiert mich insofern, Uwe Albrecht, also der Entwickler vom Innerweissystem, mit dem wir arbeiten, der hat mal gesagt, dass manchmal sind Krankheiten auch oder Symptome wie Wesen oder, wie soll ich das sagen, man muss mal gucken, wer ist eigentlich der Patient? Also oft ist es so, dass, also ich gebe ein Beispiel, ich interessiere mich auch für das Thema Verstorbenenphänomene und Seelen, darüber haben wir ja schon mal in einem Interview gesprochen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen kommen in die Praxis oder buchen einen Termin, aber die bringen jemanden mit, also haben wir dann eigentlich noch einen Patienten, nämlich die Seele oder die verstorbene Oma oder der Opa, der sich umgebracht hat und das belastet das Familiensystem, darüber wird nicht gesprochen und so weiter. Also wir haben neben dem, der in die Praxis kommt oder einen Termin bucht, einen Patienten und noch einen Patienten. Das ist dann die Seele. Gibt es da irgendwas Ähnliches, wo du sagen kannst, ja, wir haben hier mehrere Patienten, ich weiß es nicht, das kommt mir jetzt so als Idee oder Wesen?
Ja, du fühlst und weißt ja eine Menge. Also die Lösung geht ein bisschen in die Richtung, es geht auch um Vorleben. Und es geht eben auch darum zu gucken, was hat diese Seele schon erlebt.
So, also in früheren Inkarnationen.
Ja, da liegt der Lösungsfaktor sozusagen. Und trotzdem braucht es eine Art von Weiterentwicklung, die Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das über ein ganz normales Coaching geht, aber es geht eben doch diffizil. Und wir Coaches lernen ja, intuitiv dann zu arbeiten Und wenn man dann dieses gewisse Wissen hat, dann findet man die Lösung. Also dann geht es vielleicht Richtung der Spiel, der Days oder es geht Richtung Coaching. Ja,
genau. Also du weißt dann schnell, welche Methode oder welches Werkzeug oder welch braucht es mehrere Coachings und so weiter und so weiter. Das kannst du dann gleich entscheiden oder du merkst dann und empfiehlst dann dies oder jenes.
Eine Sache ist mir noch ganz wichtig. Es ist keine Sache wie, wenn, sag ich mal, sonst kommen ja Klienten zu uns, da gibt es ja, die haben wir auch welche, die wir jahrelang begleiten, aber auch Menschen, die vielleicht nur einmal kommen. Das ist beim Autisten nicht so. Also das ist schon auch eine Sache, die etwas umfangreicher ist und die ganze Familie mittragen muss. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man sich deswegen 20 Mal sehen muss. Darum geht es gar nicht. Aber es braucht ein genaues Hinschauen und ein genaues Gucken. Also vielleicht darf ich dann noch berichten. Ich habe einen Klienten begleitet, der viele Jahre mit dieser Diagnose des Autismus gelebt hat. Er ist durch Kliniken gegangen, der hat Psychotherapien, der hat Psychopharmaka, alles hinter sich. Und jetzt hat er selber für sich Innerweiß entdeckt. Und ist dann irgendwann an Coaches herangetreten. Nach der, sag ich mal, dem Verlassen des Autismus ist er nicht in der Lage, in die Freiheit zu gehen, weil die Menschen um ihn herum diese Freiheit, sie können nicht springen. Die Menschen um ihn herum, die nahen Menschen, die ihn lieben und ihn all in dieser Zeit so lange so gesehen haben, so eingeschränkt, können nicht springen und fliegen. Und es braucht ein Springen, ein Freilassen, ein möglich machen und sehen können, dass dieser Schmetterling fliegen kann.
Also Unvoreingenommenheit fällt mir da ein. Und kann man dann sagen, dass die Menschen...
Ganz stark los.
Also die Bezugspersonen können sich auch verändern oder es scheint eine...
Die müssen sich weiterentwickeln aus dieser Lebensdiagnose. Das prägt sich so ein. Das Autismus, es ist eine Lebensdiagnose in den schulmedizinischen Köpfen und
genau, und ja. da kann man schon sagen, dass man sozusagen da was loslassen muss, wenn man da Veränderungen bewirken will. Ja, du sagtest ja ablösen. Ich wollte nochmal zurück zu dem Thema Vorleben oder frühere Inkarnation. Also jetzt gibt es Menschen, auch in unserem Bereich, die nicht daran glauben, dass es Vorleben gibt. Aber ich finde, diesen Gedanken sollten wir auf jeden Fall zulassen, wenn es wirklich Vorleben geben sollte. Und dann irgendwas in den Vorleben passiert ist, was eben in dieser Inkarnation zu bestimmten Schwierigkeiten oder Blockaden geführt hat. Ein schulmedizinischer oder ein rational denkender Therapeut wird den Blick nicht so geweitet haben. Also ich finde es schon wichtig, dass man dann guckt, ja, ist das vielleicht ein karmisches oder ein Thema, wo wir Vorleben berücksichtigen müssen. Ich mache das in meinen Sitzungen auch. Und es gibt Menschen, die zu mir kommen, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, gibt's das, gibt's es nicht. Ach, ich bin einfach offen. Also ich finde es gut, wenn dann die Betroffenen oder die beteiligten Eltern oder so auch mal diesen Gedanken hören, dass es eben was mit früheren Inkarnationen zu tun haben könnte. Also das ist zumindest erlauben. Um das zu verstehen, weil am Ende geht es auch darum, zu verstehen, was sich zeigt, warum es sich zeigt und so weiter.
Aber ich muss ja auch, also wenn wir in den, also ich bin ja auch schon viele Jahre Coach und die Menschen, die zu einem kommen, die hole ich da ab. Das hatten wir in dem letzten Podcast ja auch. Ich hole die Menschen da ab, wo sie stehen. Und wenn ein Mensch diesen Blick nicht hat, alles gut. Ich war ja auch mal an der Stelle, dass ich anders gedacht habe. Ich komme auch aus diesem sehr christlichen Denken und ich habe durch meine Arbeit einfach, ja, hat es mich irgendwann, habe ich Seelen gesehen, gespürt und so weiter. Und das war, sage ich jetzt so leicht daher, das war bei den ersten Malen auch nicht so. Ich glaube auch, dass man, wenn ich mit jemandem arbeite, nicht gleich sofort vom Kopf knallen muss. Also da sind jetzt noch mehr Seelen im Raum oder die haben, das hat da und damit zu tun. Ich hole die da ab. Und das ist ja auch, das ist ja unsere Aufgabe sozusagen, den Menschen zu holen, ein Stück zu begleiten und dann auch wieder loszulassen.
Ne? Unser Gefühl entscheidet ja, ob wir was vermitteln.
Nur Verantwortung. Ne?
Genau. Ja. Ich möchte dich noch fragen, wenn du jetzt, ja, vielleicht betroffene Eltern, hast du einen Tipp, also so ganz spontan, ohne dass jemand eine Sitzung bei dir bucht, hast du einen Tipp für Eltern von autistischen Menschen oder ja, die sich einfach ja damit beschäftigen, die besonderen Menschen auch verstehen wollen, ja, die dieses Asperger-Syndrom haben oder und so weiter. Was fändest du gut, worauf sie achten sollten?
Also erstmal glaube ich, da bin ich fest davon überzeugt, dass Menschen die Aufgaben, die sie bekommen, auch bewältigen können. Und ich weiß definitiv aus dem Kontakt mit Menschen, dass sie sehr oft am Rande sind, gerade Angehörige, und dass sie denken, die Kraft reicht nicht. Mhm. Und da gebe ich immer wieder den Tipp, jeden Tag ein neues Leben. Also der Tag endet und dann kommt das Licht wieder am Morgen und dann beginne ich neu, den Tag zu begehen. Also das empfehle ich auch allen Menschen, die in sehr schweren Lebensphasen sind. Das weiß ich, dass das geholfen hat. Auf sich zu hören, also in der Familie das Ding zu machen und nicht so sehr zu gucken, was andere darüber denken.
Also speziell vielleicht auch an die Mamis, die eben vielleicht auch dafür sorgen möchten, dass das Kind früher oder später den Alltag gut bestreiten kann. Und dann ist es wichtig, dass man auf seinen Instinkt hört oder was sagt der Bauch? Ist diese Empfehlung gut oder nicht? Also du würdest dann vielleicht Mamis oder Papis raten, auf ihr Gefühl zu hören, wenn es um das Wohl des Kindes geht.
Das ist eine Lebensaufgabe, denke ich, so ein Kind zu begleiten. Und das endet eben in den meisten Fällen erst, wenn sie ins Erwachsenenalter gehen. Und auch dann endet es oft nicht. Wenn jemand unter sehr vielen Einschränkungen leidet, dann kann es schon mal sein, dass man dieses Kind bis an sein Lebensende begleitet. Man hat das Recht zu sagen, ich kann es nicht. Aber meine Erfahrung ist, dass auch die Kraft da sein kann. Ja, also dass einem das nur angegeben worden ist, sozusagen diese Aufgabe, dass man sie auch schaffen kann. Und Hilfe von außen holen in Fällen. Ne? Also die Menschen, die jetzt deinen Blog gucken, die haben ja schon eine gewisse Offenheit auch. Und selber energetisch arbeiten oder Hilfe von außen holen, das tun wir ja auch immer wieder. Wenn es uns nicht gut geht, dann gucken wir mal. Ne? Brauche ich Hilfe von außen? Mhm.
Möchtest du auch noch etwas sagen, was dir so am Herzen liegt? Hast du noch irgendwie einen Impuls? Gibt es noch etwas, was du den Menschen, die sich eben mit diesem Thema beschäftigen, noch sagen möchtest?
Also ich glaube, dass für viele Menschen die diese Vorstellung unvorstellbar ist, dass man eine Lebensdiagnose gehen lassen kann.
Loswerden kann.
Ja, genau. Aber wer in Resonanz damit geht und auch nur ein Fünkchen davon fühlt, ja, der sollte dem Ganzen auch eine Chance geben. Ja, und also ich bin ja durchaus auch, also so wie bei, wir gehen ja nicht sofort alle ins Coaching, sondern wenn Menschen Fragen haben, dann sprechen wir auch erst. Ne?
Ist es okay, wenn du noch mal vielleicht von irgendeinem Fall erzählst, wo du als Beispiel nennen möchtest aus der Praxis, wo du vielleicht helfen konntest?
Ja, wo Menschen vielleicht am Anfang nicht in der Lage waren, lieben zu können und dann lieben und leben zu können, selbstständig leben, ja. Etwas für sich zu tun, also aus einer langen, sag ich mal, Abgeschiedenheit. Und ich habe einen Klienten zum Beispiel begleitet, der 30 Jahre alt war, der lange Jahre so in diesen ganzen Szenen von Psychotherapie, Kliniken und was weiß ich. Und jetzt dabei ist, sich so zu weiten und nach außen zu gehen. Also, ich bin mir sicher, dass da ein Leben möglich ist. Und die Grenze, nochmal, setzt der Mensch. Und nicht, ich bezeichne das als das Göttliche. Also wir haben die Möglichkeit vollkommen hier in diese Welt. Ich mache diese Hand gerade so schön, auch wie bei der Seelenreise, ne? Wenn wir so arbeiten energetisch. Ich glaube, dass das Göttliche, für das ist alles möglich.
Ja. Diesen Satz hatte ich jetzt auch im Kopf. Alles ist möglich. Und wenn wir das erlauben und nicht irgendwie uns im Kopf einschränken wie, nee, also ne, da fängt es ja schon an, die Ärzte haben gesagt, das und das wird so und so nicht funktionieren. Und das ist genauso, wie man sagt, ja, ohne eine OP wirst du nicht gesund oder so. Ja, das ist ja auch ein Glaubenssatz, der sozusagen ja etwas festmacht. Und man darf schon hinterfragen. Also ich finde, mir gefällt der Spruch, alles ist möglich.
Also ich sag mal zum Beispiel, mir fällt gerade noch was ein. Also in Familien, in denen zum Beispiel der Autist vielleicht nur ein ganz paar Lebensmittel isst, ja, und auch wenn sich nichts verändern würde und er würde nur in der Lage sein, ein paar mehr Lebensmittel zu verändern, ja, das sind Riesenschritte. Oder die Interaktion miteinander, ja, dass mehr Freiheiten möglich sind, dass die Kinder ihre Eltern vielleicht etwas mehr loslassen können, dass die Eltern wieder in der Lage sind, Ehe zu leben zum Beispiel, ja, und miteinander irgendwas zu machen. Denn oft verbringen diese Familien ja viele, viele Stunden nur miteinander und können nicht ins Außen gehen. Freunde werden weniger, auch der Eltern. Ja, das sind ja auch Leben, die einzeln gelebt werden wollen, die sie aber nicht dazu in der Lage sind, die den Kopf nicht über Wasser halten können. Und wenn allein, wenn das ein bisschen besser würde, ne? Und es kann besser werden. Das ist meine Erfahrung. Deswegen bin ich da auf dem Weg.
Ja, super, super. Ich wünsche dir, dass du vielen Menschen helfen kannst, die in deine Praxis kommen oder die dich anrufen. Und ja, das ist auch etwas, was mir wichtig ist, dass wir mit unserer Arbeit die Menschen unterstützen, ja, Dinge zu meistern, die sie vorher nicht in der Lage waren. Das ist eine wunderschöne Sache, wenn man dann ein Feedback bekommt, dass es gelungen ist.
Bin ich sehr demütig immer wieder, also dass wir so tolle Sachen an die Hand bekommen haben. Ne? Mhm.
Wir dürfen gespannt sein, was sich so zeigen wird, ja, also diese geplante Ausbildung für Menschen, Coaches, Berater, die eben mit autistischen Menschen arbeiten möchten. Da werden wir sicherlich noch hören und auf jeden Fall informier mich, wenn das Ganze steht. Vielleicht können wir darüber nochmal sprechen oder darüber nochmal einen Blogartikel verfassen.
Ich danke dir auf jeden Fall. Danke, dass du so neugierig fragst. Das ist so schön.
Jedenfalls danke ich dir für deine Informationen. Ich blende auch in der Beschreibung deine Kontaktdaten ein. Wendet euch an Andrea, wenn ihr Fragen habt zum Thema Autismus. Auf jeden Fall vielen Dank, dass wir sprechen durften. Bis zum nächsten Mal. Und ich danke euch, dass ihr den Seelenforscher-Podcast verfolgt. Und ja, es wird in den nächsten Wochen wieder mehrere Videobeiträge geben. Schreiben tue ich momentan nicht, aber ich möchte weiterhin Interviews machen. Das habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Und bis zum nächsten Mal. Also vielen Dank nochmal. Ciao, liebe Andrea.
Danke, lieber Robert. Tschüss.
Ciao. Aufzeichnung beenden.